Des Schreihals.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Der Schreihals oder auch der Podcast von Sanna. Und heute haben wir als Special Guest und zwar den Jens Beckmann.
Ja, hallo. Hallo, schönen guten Tag. Hallo an die Hörer.
Guten Tag. Sag doch mal was über dich. Was machst du so hauptberuflich? Wie sieht's bei dir so aus? Warum wurdest du heute eingeladen?
Ich bin tatsächlich, wie sagt man so schön, ich bin Profi-Schlagzeuger und auch noch Coach. Ich coache Bands und habe eine Musikschule in Witten, wo ich herkomme, wo ich wohne. Und freue mich, dass ich mal zu euch gekommen bin.
Also wie bist du denn so zur Musik gekommen? Wieso hast du dir so gedacht, oh, ich werde jetzt Profi-Schlagzeuger?
Da muss man ganz schön verrückt für sein, das stimmt. Das war so, dass mein Opa war Schlagzeuger und mein Vater war Schlagzeuger. Und so ist es irgendwie gekommen, dass auch ich relativ früh Schlagzeug gespielt habe. Hab dann ganz viele Jahre immer wieder zur Musik gespielt. Mein Vater war semi-professioneller Musiker. Früher gab es noch Kassetten. Dann hat er von seiner Band Übekassetten mitgebracht. Es gab in den Bands früher, in diesen Coverbands, gab es immer einen Horst, der musste immer für alle Kassetten kopieren. Der saß dann zu Hause.
Ich habe ja damals auch von meinem Vater immer Kassetten gefunden und alles, hat ja immer als kleines Kind so einen Kassettenrekorder bei mir im Zimmer.
Ja.
Da habe ich dann immer schön mit rumgespielt. Ja.
Ja, ganz genau. Und diese Kassetten, die er dann von seiner Band bekam, die habe ich auch gelernt und habe dann dadurch Schlagzeug spielen gelernt. Einfach, ich habe mir das dann angehört und wollte das dann genauso machen wie der Schlagzeuger auf der Aufnahme. Und irgendwann gab es dann tatsächlich CDs. Wirklich, also so alt bin ich. Ich werde dieses Jahr 40. Dann gab es CDs und da wollte ich dann die Stücke, die ich dann auf der CD hatte, genauso spielen, wie ich das da hörte. Ich hatte ein relativ kleines Zimmer. Ich hatte ein Bett. Am Ende des Bettes, da stand mein Schlagzeug und da war tatsächlich.
Also so quasi, dass du die Bettkante als Schlagzeughocker benutzen konntest.
Genau, es stand aber quer. Also das Schlagzeug stand so, dass ich nachts mit meinen Füßen die Hi-Hat getreten habe. Also die Becken, dass ich da dran gekommen bin. So. Und am Kopfende, also da, wo ich geschlafen habe, da stand der CD-Player und ich hatte ein richtig langes, langes Kabel für meinen Kopfhörer. Und dann war das so, dass ich wirklich mich an mein Schlagzeug gesetzt habe und die Stöcke in die Hand genommen habe und den Kopfhörer aufgesetzt habe und dann gemerkt habe, scheiße, nicht auf Play gedrückt. Also Kopfhörer wieder ab, wieder weg, bis nach hinten zum CD-Player, auf Play drücken. Dann wieder beeilen, hinsetzen, kacke. Intro verbaselt, nochmal. Ein bisschen in den Track davor spulen, wieder zum Schlagzeug rennen, Kopfhörer aufsetzen, Stöcke und das Intro üben. Na, das Intro ging aber nur 20 Sekunden und so habe ich die Tage dann rumgekriegt. Und so, ja, so habe ich geübt. Irgendwann mit 24, glaube ich, oder 22, warte mal, 24 war ich, habe ich dann erst Schlagzeug studiert in Düsseldorf am Drummers Institute.
Ja. Also richtig studiert Schlagzeug.
Ja, tatsächlich. Genau, ich habe an einer Privatschule habe ich Schlagzeug studiert. Und das ging ein Jahr, also diese private Schlagzeugschule, dieses Institut hat sozusagen den Inhalt aus einem Hochschulstudium zusammengefasst, komprimiert auf ein Jahr, was ein sehr intensives Jahr war. Da habe ich dann in Düsseldorf gewohnt und habe eigentlich nur geübt. Es gab in Düsseldorf wichtige Tage, wie zum Beispiel der Karneval, habe ich überhaupt nicht miterlebt. Also ich habe nur geübt. Ich war immer froh, wenn Karneval war oder sonst irgendwas, dass die Übekabinen für die Schlagzeuge frei waren, dass ich mal an ein cooles Set durfte. Aber ich kann mich erinnern, wir hatten in Raum B ein Sonor D-Lite mit einer 20er Bassdrum 10, 12, 14 in Champagne Sparkle. Das war der Traum. Da haben wir uns immer drum gekloppt. Und da habe ich gerne dran gesessen.
Aber war wieder schönes Spielzeug im Kindergarten.
Ja, wunderbar. Das war fantastisch. Und wie gesagt, wenn Karneval war oder irgendwas anderes in Düsseldorf, wo alle hingerannt sind, konnte ich mich dann für den Raum eintragen und konnte an dem guten Set üben.
Also du warst quasi nur zu Hause zum Schlafen und zum Üben.
Ja, tatsächlich. Also ich bin, es war wirklich so, dass ich unter der Woche in Düsseldorf war, habe geübt, beziehungsweise ich war in Düsseldorf, habe dann meine Kurse belegt von 10 Uhr bis 18 Uhr, bin nach Hause gefahren, habe was gegessen und also nach Düsseldorf, nach Hause in die Wohnung, habe da gegessen und habe dabei geübt. So Fingertraining und sowas. Und dann bin ich morgens wieder losgefahren. Und wenn ich am Wochenende zu Hause war und habe Auftritte gehabt mit Bands, dann war das so, dass ich ja dort auch noch einen Proberaum hatte. Dann ist es so gewesen, dass ich manchmal um 2-3 Uhr nachts vom Konzert mal zum Proberaum kam, um mein Schlagzeug auszuladen, habe das aufgebaut und habe dann weitergeübt. Und dann habe ich dann durchgeübt bis morgens. Und ich hatte viele Bands in der Zeit. Und in dem Proberaum habe ich tatsächlich auch mit einer anderen Band geprobt. Und dann war es manchmal so, dass ich vom Gig mit der einen Band zum Proberaum kam, habe mein Set aufgebaut, habe meinen eigenen Kram geübt, habe dann kurz auf der Couch geschlafen, bis der erste mich wach gemacht hat. Und dann habe ich mit einer nächsten Band geprobt. So war das manchmal.
Hast du da eigentlich hauptsächlich nur Schlagzeug gelernt oder gab es da auch sowas wie, also musstest du da, war das ein richtiges Studium und dann nur mit Schlagzeug dabei oder war da komplett nur Schlagzeug mit der Geschichte des Schlagzeugs, wie es funktioniert und sowas?
Also ich habe in Düsseldorf am Drummers Institute habe ich ausschließlich Schlagzeug studiert, kein Melodieinstrument. Es gab Ensemblekurse, wo wir mit professionellen Musikern zusammen gespielt haben, mit professionellen Bassisten, mit professionellen Pianisten, professionellen Keyboardern. Das haben wir alles gemacht. Aber das Studium, da ging es tatsächlich nur um Schlagzeug, um Perkussion. Und da auch wirklich nur, ich sag mal, klassische Perkussion aus dem kubanischen und brasilianischen Bereich, aber keine traditionelle Perkussion im orchestralen Bereich. Ich habe so viel Handperkussion gelernt. Das habe ich alles noch gelernt, zusätzlich zum Schlagzeug. Und es hilft mir. Das war tatsächlich Teil des Studiums. Aber jetzt nicht Klavier oder Ensemble-Arranger-Arbeiten oder so, das hatte ich tatsächlich nicht. Sondern ich wollte in erster Linie nur Musik machen, nur Schlagzeug spielen als Dienstleister. Also mein Ziel war es immer und mein Traum war es, dass ich immer bereit bin, man kann mich anrufen, ich lerne das Programm, komme, spiele und fahre wieder nach Hause. Sowas wollte ich machen und da hat mich das Angebot und das Programm vom Drummers Institute eigentlich voll abgeholt. Das war genau das, was ich wollte und das habe ich bekommen. Alles andere, was zum Beispiel in staatlichen Schulen geboten wird, ist unglaublich toll, ist unglaublich wichtig, aber das hat mir auch zu lange gedauert. Ich wollte es richtig hart und schmutzig in einem Jahr und das habe ich bekommen. So war es. Also das war ein sehr intensives Jahr. Ich bin aus Bands rausgeflogen, weil ich nur geübt habe. Ich habe meine damalige Freundin verloren, weil ich nur geübt habe. Und ich ihr irgendwann gesagt habe, das, was du mir hier gerade alles erzählst, das interessiert mich nicht. Ich muss gucken, dass ich meine nächste Prüfung gespielt kriege. Das sagt meiner Frau nicht oft. Und dann hat sie mich irgendwann mit den Worten verabschiedet. Du, ist kein Problem, mach's bei der nächsten einfach anders. Ja, habe ich auch. Habe ich dann anders gemacht. War gut.
Ja, und dann hast du dir nach der Schule gedacht, so jetzt mache ich eine eigene Musikschule auf.
Ich habe tatsächlich nach dem Studium, habe ich, ich glaube, 6 Monate lang kein Schlagzeug gespielt. Ich konnte es nicht mehr sehen. Ich habe vor meiner großen Abschlussprüfung, vor meiner Diplomprüfung, meiner Diplomarbeit, habe ich so viel geübt, dass ich mir eine Sehnenscheidentzündung und einen Tennisarm gleichzeitig zugezogen habe und habe eigentlich nur unter schwersten medikamentösen Einsatz meine Prüfung gespielt. Also ich war, glaube ich, gar nicht richtig anwesend. Ich habe das nur so abgespielt. Das konnte ich ja, weil ich habe ja geübt wie ein Wahnsinniger. Und dann habe ich das gemacht.
Halb am Schlafen.
Ja, war total benebelt. Aber das war der einzige Weg. Und dann musste ich mich geistig, psychisch von diesem Jahr erholen, in dem ich ein halbes Jahr nicht getrommelt habe. Und ich musste mich auch wirklich körperlich erholen, weil ich konnte, eine Zeit lang konnte ich nichts festhalten, konnte keinen Trommelstock festhalten. Das ging dann weg. Ich hatte auch ein bisschen Angst, dass das dann so bleibt. Aber das verschwand dann und dann ging es dann auch irgendwann weiter. Ja, und dann habe ich in dem Jahr, wo ich studiert habe, habe ich jemanden kennengelernt, mit dem ich zusammen studiert habe. Und der hat als Schlagzeuglehrer in Witten an der Musikschule gearbeitet. Und der sagte zu mir, du weißt was, ich bin viel zu alt für diesen ganzen Dienstleistungsquatsch, das, was du davor hast oder das, wofür wir ausgebildet wurden. Ich wollte nur einfach mal irgendwie ein bisschen besser am Schlagzeug werden, aber eigentlich würde ich es nicht packen, das beruflich zu machen. Mein Vater braucht mich in seiner Firma und hast du nicht Bock, meinen Job zu übernehmen an der Musikschule? Das war so, dass man wusste, man muss auch unterrichten. Ne? Wir wurden darauf vorbereitet und geschult, Schlagzeugunterricht zu geben. Und es war klar, wenn du da rauskommst, kannst du nicht nur von Jobs leben, es sei denn, du kriegst einen Killer-Job bei, was weiß ich, bei den Söhnen Mannheims oder so und die Jobs sind alle gut vergeben. Also musste man unterrichten. Und er hat mir vorgeschlagen, seinen Job zu übernehmen. Und dann habe ich in Witten an der Musikschule 3 Jahre, glaube ich, als Lehrer gearbeitet. Und nach 3 Jahren hat sich dann tatsächlich die Möglichkeit ergeben, diese Musikschule zu kaufen. Und ich war aber eigentlich komplett damit überfordert, weil ich war gerade aus dem Studium raus und war froh, dass ich als Schlagzeuglehrer da arbeiten konnte. Und ich hatte dann eine Wohnung. Ich bin quasi von zu Hause von meinen Eltern nach Düsseldorf gezogen und von Düsseldorf nach Ende des Studiums bin ich nach Witten gezogen und hatte meine erste eigene Wohnung, hatte meinen Job als Schlagzeuglehrer, habe ein paar Auftritte gespielt und da war ich eigentlich glücklich mit. Und dann kam irgendwann die Möglichkeit, die Musikschule zu kaufen, weil sich der Leiter, der Besitzer der Musikschule, der ist nach Indien ausgewandert. Klingt total Banane, aber der ist ein großer Indien-Fan gewesen. Ja, wirklich so. Und sagte, weißt du was, mich hält hier irgendwie nichts und ich habe da eine Frau und ich habe da übrigens die Möglichkeit, auch eine Musikschule zu leiten. Dann fragte er mich, ob ich mir das vorstellen könnte. Naja, und dann war ich zu dem Zeitpunkt, das war 2006, glaube ich, 2007. Wie gesagt, ich bin schon sehr alt.
War ich 2006 ist ja mein Geburtsjahr, deswegen klingt ein bisschen komisch.
Ja, und wenn ich dir jetzt noch sage, dass ich 2006 in Südafrika auf Tournee war, klingt das noch bekloppter. Ja, und es ist wirklich verrückt. Ich war 2006, war ich dann in Südafrika auf einer Tour mit einer Bluesband. Die Band kam aus Deutschland und ich war in Südafrika auf Tour. Und der Bassist, der war noch hauptberuflich war der Unternehmensberater. Und auf dem zweiten Dienstweg war der Bassist, auch kein schlechter. Und dann waren wir da in Südafrika und wir saßen dann abends vor der Show, saßen wir zusammen und haben als Vorspeise die große Sushi-Platte gegessen, als Hauptgang dann das Steak. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich eine Musikschule kaufen könnte, aber keine Ahnung habe, wie ich es anstellen soll. Na, dann hat er mir total geholfen. Dann sagte, weißt du was?
Hat er natürlich dann perfekt gepasst.
Das hat mega gepasst. Da, also ich kann nicht beschreiben, wie viel Glück ich in meinem Leben hatte. Und es war wirklich so, dass ich ihm dann davon erzählt habe. Und er sagte, weißt du was, wenn wir nach Hause kommen, dann schickst du mir bitte hier die ganzen Bilanzen und die ganzen Papierkram und guck mal, ob die Schule auch genug Gewinn macht, ob das alles funktioniert und ob man davon leben kann und so. Die Zahlen brauche ich, die analysiere ich für dich. Und wenn das cool ist, dann sage ich dir Bescheid und dann kannst du dem Typen zu- oder absagen. Ja, und dann hat sich das tatsächlich alles gelohnt und das war okay. Und dann habe ich die Musikschule gekauft. Und dann war ich nicht nur Schlagzeuglehrer und Profi-Schlagzeuger, sondern auch Musikschulbesitzer. Das kam dann noch dazu.
Ja, war ja die Wand ziemlich voller Diplome.
Ja, also, es gab einiges aufzuhängen, sozusagen. Ja, so ist das gekommen. So ist das gekommen. Aber ich muss auch wirklich sagen, Ich habe das ein paar Mal gehört. Ja, du hast aber auch eine Menge Glück gehabt. Ja, habe ich. Aber ich habe auch viel dafür getan. Also ich habe richtig.
Ja, natürlich ist er dann auch hart erarbeitet.
Ja, du musst dir immer vorstellen, solche Möglichkeiten, die dann als Glück ausgelegt werden, die bieten sich halt nicht, wenn du den ganzen Tag irgendwie vor der Glotze hängst oder vorm Rechner am Zocken bist, Chips nicht reinhaust, da klopft keiner an die Tür und sagt, ah, wissen Sie was, wir haben gerade angehalten, wir wollen Ihnen irgendwie eine Musikschule verkaufen. Was halten Sie denn davon?
Da musst du erstmal was dafür tun, damit du das Glück überhaupt bekommst.
Ja, ganz genau, ganz genau. Also Glück ist immer eine Definitionssache. Also Glück hat man auch meistens selbst zu verantworten. Tatsächlich.
Man kann ja sagen, Glück ist 50-50, Arbeit und dann Glück.
Ja, zum Beispiel, wenn nicht sogar noch ein höherer prozentualer Anteil, ganz genau, ja. Genau, und dann war ich relativ schnell, war ich dann Musikschulleiter, Schlagzeuger und Lehrer, genau.
Und wie war Südafrika so?
Ich habe wirklich seitdem wirklich ein enges Verhältnis, ein emotionales Verhältnis zu Südafrika, muss ich sagen. Also die Weißen, die dort in Südafrika leben, die benehmen sich zum Teil wirklich unterirdisch. Wir wurden zum Beispiel vom Flughafen abgeholt in George. George ist eine ganz, 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 ganz südliche Stadt, direkt an der Küste in Südafrika. Und wir wurden dann mit einem Bus abgeholt und der Busfahrer sagte uns dann oder fragte uns, Do you wanna see really poor people? I'm gonna show you. Und dann ist er wirklich im Schritttempo durch so ein Township gefahren. Und da haben wirklich die Leute auf der Straße gelebt. Und die haben kein Dach über dem Kopf gehabt. Und die ein Dach über dem Kopf hatten, die hatten kein fließend Wasser. Und die fließend Wasser hatten keinen Strom. Und es war wirklich elendig. Und man sitzt dann da in einem weißen, klimatisierten Riesenbus und man wird da in Schritttempo durchgefahren, weil der Busfahrer in seiner absoluten dämlichen Arroganz den Europäern zeigen will, wie arm hier eigentlich die Leute sind. Und da ging es mir richtig scheiße. Es haben sogar Leute Sachen auf das Auto geworfen, zu Recht. So, ich wäre da nicht lang gefahren. Ich wollte es, also war auf der anderen Seite war es gut, dass ich es gesehen habe, aber der Fahrer hat sich tatsächlich über die Leute amüsiert und wollte uns nicht das Leid zeigen und wollte sagen, hier, guck mal, hier geht was schief in dem Land, sondern, ey, habt ihr mal richtig Bock, richtig Leute zu sehen, die voll am Arsch sind? Und das war einfach scheiße. Das war kacke.
War das auch so ein, ich sag mal, so ein ganz normaler Mensch oder war das auch so einer, der sah etwas ärmer aus, oder?
Der Fahrer dieser Karre, der hatte einen guten Job als Fahrer. Also dem ging es super, ne? Und der fuhr die ganze Zeit irgendwelche Leute vom Flughafen in irgendwelche Hotels oder in zu irgendwelchen Locations. Und die Weißen dort unten in Südafrika, die benehmen sich zum Teil, ich will jetzt nicht sagen größtenteils, aber die benehmen sich zum Teil wirklich absolut unterirdisch den Leuten gegenüber, die da eigentlich wohnen und leben. Also die da ursprünglich herkommen. Aber Das sind alles nur so kleine Stories, die da in Südafrika passiert sind. Prinzipiell war Südafrika toll. Also die Leute, selbst wenn sie arm sind, sind die unglaublich herzlich und die teilen auch das, was sie auf der Hand haben, das teilen sie noch mit dir. Und das ist einfach schön da. Das ist einfach, das Land ist toll, das Klima ist toll, die Menschen sind toll. Die Menschen sind arm, die Menschen versuchen zu überleben. Ich wurde direkt bei der Ankunft in Johannesburg wurde ich direkt beklaut. Also ich hatte direkt, ich stieg auf dem Flugzeug und mein Portemonnaie war weg. So, und ich musste noch 3 Wochen in Südafrika bleiben, ohne Papiere, ohne Geld. Also danke dafür. Aber alle Leute, die ich dann irgendwie beauftragt habe, meine Klamotten wieder zu suchen, denen ich dann irgendwie ich habe mir auch dann Geld geliehen, damit ich ein bisschen was auf der Hand hatte. Das, was ich dann den Leuten gegeben habe, das Geld, wo ich sagte, hier, mehr habe ich nicht, kannst du mir helfen suchen irgendwie, wo ist denn hier das Fundbüro am Flughafen oder so, da hat nicht einer gesagt irgendwie, oh, das ist aber wenig Geld, sondern die haben eigentlich alle gesagt, vielen Dank für die Kohle, ist nicht viel, aber ich kaufe mir davon gleich was zu essen. Und ja, das sind so herzergreifende Momente. Ich kann auch immer nur sagen, die Leute müssen reisen, also die Leute müssen auf jeden Fall die Welt sehen und Erfahrungen machen und drumfahren. Aber jetzt schweifen wir ja komplett ab von meiner Tätigkeit als Rhythmusonkel.
Rhythmusonkel. Ja, apropos Rhythmus, ich würde sagen, du hast ja jetzt auch viel Erfahrung gesammelt in der Musikschule. Gab es denn wirklich einen Schüler, da hast du gesagt, boah, nee, also dem kann ich nichts beibringen, der will das nicht kapieren.
Warst du schon mal bei mir?
Also wirklich unbelehrbar.
Nein, nein, nein. Also das Lerntempo ist bei jedem Menschen völlig individuell. Es gibt manche, die begreifen manche Sachen total schnell und manche Sachen total langsam. Es gibt Leute, die begreifen manche Sachen gar nicht, haben aber daran total Spaß. Ne? Also die sitzen einfach total gerne da und machen Unterricht. Egal, ob das jetzt bei mir Schlagzeug ist oder bei meinen Kollegen Gitarre, Bass, Gesang, Geige oder sonst irgendwas. Ne? Also wenn die Leute daran Spaß haben und gerne vorbeikommen, dann steht tatsächlich der Fortschritt gar nicht so im Fokus. Ich hätte das gerne, aber das liegt immer an den Menschen, die mir da gegenüber sitzen. Ne? Also wenn die Bock haben, aber zu Hause nicht richtig üben, aber gerne zu mir kommen, dann ist das so. Also davon gibt es tatsächlich ein paar. Ne? Es gibt auch totale Überflieger, die haue ich total mit Zeug zu. Also da habe ich eine Menge Übungen und eine Menge Wissen, was ich denen mitgeben kann, damit die noch besser werden. Ja, aber das setzt wirklich voraus, dass man ja sehr diszipliniert und hart zu sich selber ist, um die Sachen zu lernen und manchmal auch durchzuführen, auch wenn man da nicht den Sinn drin sieht. Der Sinn erschließt sich manchmal erst später. Und da hört es bei vielen dann tatsächlich auf. Die hören auf zu üben, wenn sie in manchen Übungen den Sinn nicht sehen. Aber wie gesagt, das kommt halt erst später. Und da braucht man tatsächlich so viel Vertrauen in den Lehrer, dass man sagt, okay, mal gucken, wofür es gut ist. Ich mache das jetzt mal.
Und als was für einen Schüler würdest du den Marcel einschätzen? Ist der Marcel ein Überflieger oder?
Marcel, wow. Ja, also ich habe ja mit euch als Band habe ich ja gearbeitet und ich habe euch ja auch im Studio begleitet, beziehungsweise ich habe euch besucht. Ich habe euch aufs Studio ein bisschen vorbereitet, habe mir eure Proben angehört. Und Marcel ist total wissbegierig. Marcel ist wissbegierig, der versucht es wirklich umzusetzen, der weiß auch, da kommt jetzt jemand, der will mir helfen, sozusagen. Ne? Also er ist ja nicht hilflos, aber er weiß genau, da jetzt kommt ein Typ, der kann wohl was und der hat Bock, mir was zu zeigen. Und er hat das super umgesetzt. Und ich habe die Aufnahmen gehört und da sind tatsächlich ein paar Sachen drin, die habe ich dann wiedererkannt, die ich ihm dann in den Einheiten, die wir hatten, die ich ihm erklärt habe. Ja, ist total super. Also Marcel hat das tierisch gemacht. Hat das echt runtergenagelt, das Ding. Der war ja relativ schnell fertig im Studio.
Ja, das war erstaunlich. Ich glaube, der hat die Hälfte der Zeit gebraucht, die wir eigentlich bei ihm erwartet hätten.
Und so muss es sein. Fantastisch. Ja, das ist die goldene Regel, wenn man ins Studio geht. Vorbereitet bis in die Haarspitzen. Es darf keine Frage kommen. Sobald irgendwo eine Frage auftaucht, dauert das dann. Also bis die Frage dann geklärt ist, geht wieder Zeit ins Land und Konzentration schwindet oder was weiß ich, der Nächste will Fußball gucken um 18 Uhr oder mach mal hinne. Ne? Wenn man vorbereitet ist bis in die Haarspitzen, da geht nichts schief. Das ist, das kommt man an euch sehen und da könnt ihr richtig stolz drauf sein, weil ihr habt richtig gut geliefert. Ihr habt ein tolles Studio gehabt. Ihr habt einen tollen Sound, finde ich. Der ist so ein bisschen oldschoolig, aber das finde ich ganz cool. Das finde ich super. Das hat mir sehr gut gefallen.
Dankeschön.
Wie gefällt's dir denn?
Mir gefällt's super. Also ich muss mir noch ein bisschen dran gewöhnen, meine eigene Stimme zu hören. Und wenn ich dann immer so höre, denke ich so, oh, scheiße, was hast du denn da gemacht? Aber wenn die anderen sagen, echt, das finden sie gut, aber ich bin immer schwer selbstkritisch.
Ja, das ist auch wichtig.
Ich höre das dann und dann sage ich auch immer, ach nee, mach aus, weil ich denke so, oh nee, da habe ich reingeschissen. Aber dann höre ich halt von anderen Leuten, das war echt gut. Und dann denke ich so, okay, dann muss das wohl so sein.
Ja, also das ist, wie soll ich das sagen, das ist tatsächlich auch eine große Fähigkeit, die man erst lernen muss, sich zum Teil auf die Meinung anderer Leute verlassen, wenn man selbst denkt, man hat irgendwie verschissen nach allen Regeln der Kunst. Ne? Also ich kenne das auch. Du kommst manchmal von der Bühne und denkst, ich bin Gott. Ihr könnt mich alle mal. Ich war der Geilste. Und dann hörst du dir entweder eine Aufnahme an oder du guckst dir ein Handyvideo an oder du redest mit deiner Band.
Und dann packst du dir an den Kopf.
Wirklich so. Und dann kommt dann raus so, oh, das war irgendwie doch nichts. Ich war irgendwie in einem anderen Film. Der hat mir ziemlich gut gefallen, der Film. Der passte aber gerade nicht zum Abend irgendwie. Und manchmal ist es so, dann gehst du von der Bühne und denkst dir, Alter, ich verbrenne alles. Alles, was ich habe. Ich gehe zur Müllabfuhr oder so irgendwie. Ich muss was anderes beruflich machen. Und der Abend war dann aber fantastisch. Nur du hast dich nicht gut gefühlt.
Ja, es ist ja wie, als würdest du auf deiner eigenen Hochzeit Freitag der 13. abspielen auf dem großen Leinwandprojektor.
Ja, kann man so sagen. Genau, und da muss man tatsächlich lernen, ja, sich realistisch gut einzuschätzen. Ne? Also entweder aus den Aussagen von den Bandkollegen oder aus Handyvideos lernen und dann sich sozusagen so ein bisschen einnorden, was seine eigene Fähigkeit angeht. Ja, oder man macht so weiter und man hat ab und zu einen Glücksgriff dabei, dass man denkt, heute war ich richtig geil und dann war man richtig geil. Das ist natürlich auch ein schönes Gefühl. Aber meistens ist es nicht so.
Wie läuft es jetzt eigentlich mit Corona und der Musikschule? Wie läuft das denn da jetzt ab?
Also wir oder ich an meiner Musikschule habe den kompletten Unterricht schon während des ersten Lockdowns auf Online-Unterricht umgestellt. Also an dem Tag, wo ich hörte, dass es einen Lockdown geben wird und auch Musikschulen schließen müssen, habe ich Thomann leer gekauft. Ich habe Interfaces für alle Räume gekauft, also Möglichkeiten, Mikrofone zu digitalisieren und in den Computer
zu speisen. Das ist ja jetzt, sorry, aber ich muss da kurz, das ist jetzt besser als jede andere Schule in Deutschland, was du da gemacht hast.
Ja, ich bin ja noch nicht fertig. Also ich habe... Ich habe genau, es war wirklich so, genau an dem Tag, wo ich hörte, okay, es muss hier alles runtergefahren werden, habe ich Interfaces gekauft, ich habe Webcams gekauft, USB-Webcams, alle meine Räume haben Internetanschluss, einen Computer und dann habe ich alle, das ist vielleicht auch ein Tipp jetzt für alle Lehrer und Musikschulen, aber jetzt sollten es auch fast alle begriffen haben, da ich ausschließlich Einzelunterricht anbiete und keinen Gruppenunterricht, brauche ich also keine Zoom-Gruppensessions. Ich habe E-Mail-Adressen erstellt und habe die E-Mail-Adressen dann mit einem Skype-Konto verbunden. Also man könnte mich zum Beispiel erreichen unter musikschulewitten.drums@gmail oder so. Da könnte man, ich habe es nicht ganz im Kopf, aber da würde man zum Beispiel per Skype direkt in meinen Schlagzeugraum kommen oder Raum A at Musikschule oder irgendwie so ein Scheiß. So kommt man dann in die verschiedenen Räume und die Schüler können dann mit den Lehrern online arbeiten.
Und trotz Verzögerung klappt das auch alles gut?
Das ist tatsächlich schwierig. Also es gibt immer wieder eine Latenz, also dieses Live-Spielen, Live-Miteinander-Spielen, das fällt tatsächlich jetzt im Lockdown ein bisschen aus, weil es gibt doch eine nicht unerhebliche Latenz. Eine Latenz ist ein zeitlicher Versatz zwischen den beiden Quellen und das ist schwierig. Also ich kann nicht sagen, hier, ich zock mal und du steigst mit ein. Das geht leider nicht, sondern es geht nur noch, ich spiele dir was vor und guck mal, ob du das hinbekommst oder guck mal in dein Buch, die und die Seite, zähl dich bitte selbst ein, weil wenn ich einzähle, kommt es zwar bei ihm an, aber auch zeitversetzt und das Timing, was ich habe, kommt bei dem anderen irgendwie auch in den richtigen Abständen an, aber versetzt und dann, das klappt nicht. Also ich muss immer zu meinen Schülern sagen, zähl du dich bitte selbst ein, dann höre ich das und spiel dann dazu und dann ist das, kommt das Einzählen und das Spielen des Schülers kommt dann im gleichen Abstand bei mir an, das funktioniert super. Es gibt tatsächlich diverse Programme, ja, diverse will ich nicht sagen, es gibt ein paar Programme, sagen wir mal so, womit man verschiedene Musiker nahezu latenzfrei miteinander verbinden kann. Das ist wirklich abgefahren. Es gibt ein Programm, das nennt sich Jamkazam. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt.
Aber ich meine, das liegt dann ja auch im Endeffekt am Internet. Ich meine, deine Latenz, die du hast zum Beispiel, ich sag mal, bei jemandem, der ein schlechteres Internet hat, ist es dann 100 Millisekunden Latenz. Aber bei jemandem, der gutes Internet hat, nur 20 Millisekunden.
Ja, aber beim Zusammenspielen sind 20 Millisekunden schon eine Ewigkeit. Also wir haben es mal mit Jamkazam probiert, bei einem Schüler, wo die Eltern selbst auch ein Studio haben. Der hat sich quasi auf die komplette Studio-Technik draufgeschaltet mit seinem Drumset. Das war komplett mikrofoniert und der hat dann Jamkazam gestartet. Und wir haben es geschafft, auch noch das Video zu öffnen. Also nicht nur Audio, sondern Video. Und wir hatten eine Latenz von, ich glaube, 7 oder 6 Millisekunden. Also da konnten wir wirklich live miteinander spielen. Das ist Freeware. Jamkazam ist Freeware, kostet keine Kohle. Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich das bestellt habe oder geladen habe. Ich glaube, vielleicht gibt es jetzt noch eine Premium-Version, warum auch immer. Das macht total Bock. Also du kannst hier Jamkazam runterladen und kannst mit deinen Kollegen eine Private Session machen. Du kannst aber auch, was total witzig ist, was ich erst nicht gecheckt habe, eine normale Session machen. Und normale Session bedeutet Public Session. Und eine Public Session bedeutet, dass ich auf einmal Leute, die du überhaupt nicht kennst, mit einklinken können. Das sah dann so aus, dass ich mit meinem Schüler Schlagzeugunterricht gemacht habe. Latenzfrei, war total geil. Und auf einmal so, hat noch eine E-Gitarre reingehupt und so, ey, moin, kann ich mitmachen? Das war echt strange, weil wir kannten den nicht und wir wussten nicht, wo der herkam. Und der war auf einmal in unserer Leitung und wollte irgendwie mit uns Musik machen. Und das ist echt abgefahren. Also wenn man irgendwie Leute sucht, um Musik zu machen, einfach mal so, und man hat irgendwie alles da, oder keine Ahnung, man ist Sänger oder Gitarrist und man hat jemanden da bei Jam Kazam, der Schlagzeuger ist und da alles mikrofoniert hat, dann kann man sich da draufschalten und kann mit denen zusammen zocken. Einfach mal so, irgendwie einen Abend Jam Kazam.
Ist doch cool.
Völlig witzig, habe ich auch nicht gewusst. Ja, ja. Na, auf jeden Fall, so haben wir das in der Corona-Zeit gemacht. Wir haben alles digitalisiert, alles online. Jeder Raum hat einen Computer, jeder Raum hat Internetanschluss, jeder Raum hat eine E-Mail-Adresse, wo die Schüler sich mit dem Lehrer connecten können.
Besser gehandelt als jede andere Schule in NRW.
Ja, weiß ich nicht. Also vielleicht im ersten Moment, ja, das stimmt. Also vielleicht im ersten Moment, aber es haben auch viele nachgezogen. Das hat sich ja relativ schnell rumgesprochen, wie man mit solchen Sachen umgeht. Na, auch tricky wird es dann, wenn man anfängt, noch mit Videosignalen zu arbeiten und mehr Kameras, Stichwort OBS als und dann eine virtuelle Kamera erstellen, die das OBS-Bild mit 2, 3, 4 Kameras als virtuelle Kamera in Skype importiert oder in Zoom, dann wird es dann tricky.
Ja, also, das kenne ich ja mit OBS alles, das Programm habe ich ja auch.
Ja, ja, das haben ja viele, und wenn du dann versuchst, irgendwie diese auf einem Mac, wahrscheinlich geht es auf einem PC einfach, aber wenn du es versuchst, auf einem Mac irgendwie hinzukriegen, dann musst du erstmal virtuelle Kameras erstellen, dann musst du da noch einen Treiber rein, dann musst du da was rausschreiben, dann musst du hier die und die Parameter in der Beta-Version von Skype haben, damit das funktioniert, und das ist echt schwierig.
Ja, aber ich glaube, jetzt gleich müssen wir mal sagen, dass auch Schlussstrich erreicht ist, weil die Folgen sollen normalerweise so zwischen 20 und 30 Minuten gehen. Aber ich würde sagen,
ist ja mega cool.
Kann man,
wir können auch mal länger machen, oder?
Ja, klar.
Oh Mann, ey, komm.
Wir haben ja jetzt schon 40 Minuten Recording. Ich meine, war ja trotzdem spannend.
Ja, ja, spannend ist das alles. Ja, hat eine Menge Spaß gemacht. Wann nehmen wir die zweite Folge auf?
Eine zweite Folge können wir immer gern machen, nur die Frage ist dann halt, wann?
Ja, genau, eine zweite Folge können wir immer gerne machen, die Frage ist nur, ob wir die ausstrahlen. Kannst so viele Folgen aufnehmen, wie du willst, die werden nur nicht veröffentlicht. Oder das.
Ich würde sagen, das war der Podcast. Ich hoffe, euch allen hat's gefallen und ich hoffe, ihr hört auch weiter rein. Gebt doch mal ein Feedback oder so bei Instagram. Ansonsten irgendwas noch zu sagen, Jens?
Ja, ich bedanke mich, dass ich Gast in diesem Podcast sein durfte. Und ich muss wirklich sagen, das ist mein allererster Podcast. Und es ist eine tolle Erfahrung, hier am Mikrofon zu sitzen und Fragen zu beantworten und sich nett zu unterhalten. Ich höre privat ganz viele Podcasts, jeden Tag eigentlich irgendwie einen oder so. Und ja, schön mal Teil zu sein, finde ich cool. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ich danke dir.
Dann würde ich sagen, beenden wir diese fantastische Folge.
Viel Spaß noch und einen schönen Tag.
Ja, den wünsche ich dir auch. Draußen ist dunkel. Mach Licht an, wenn du rausgehst. Tschüss.